Hallo, wir sind wieder da mit dem nächsten Wein für euch. Bin
Wartest du
nur
auf
ich
mich?
da?
Ja, ich bin da. Natürlich bin ich da.
Immer zur Stelle, perfekt. Und wir probieren heute Cuvée Petri 2018.
Das tun wir. Auch ich bin vor mir stehen. Und
Das freut mich.
die erste Frage natürlich. Es ist ein Cuvée, schwer, nicht schwer, schwer zu erkennen. Nein, nicht schwer zu erkennen. Was ist drin?
Ja, nur noch. Was ist drin? Wenn du die Flasche umdrehst, liebe Ellie, dann siehst du
Ah,
es.
danke.
Aber ich sag's euch, ja, aber ich sag's euch, für diejenigen, die die Flasche nicht vor sich haben. Wir haben eine Cuvée aus Merlot und St. Laurent in bald im Glas.
Bald, ich war noch nicht, aber fast.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben sie im Glas. Wir haben sie noch nicht im Glas und wir haben sie bald im Glas. Beziehungsweise ich habe sie mir schon eingeschenkt. Ich weiß nicht,
Ah,
wie weit du bist, Ellie.
ich bin, nee, so weit bin ich noch nicht, aber da lasse ich mich ja auch nicht lange bitten.
Eben. Aber ich erzähle euch ein bisschen was zu Cuvée. Und wir haben hier eine Cuvée, wie gesagt, aus Merlot und St. Laurent. Die eine Sorte ist euch wahrscheinlich mehr ein Begriff, die andere wahrscheinlich weniger. Ich schätze, dass du beide Sorten kennst, Ellie.
Ja, gerade habe ich mich gefragt, welche mir jetzt mehr ein Begriff sein sollte. Ich glaube, du spielst auf den St. Laurent an, aber der ist hier in der Pfalz halt auch omnipräsent.
Jein.
Echt? In meinem
Ja,
Kosmos.
vermutlich in deinem Kosmos. Ich weiß, es ist, der St. Laurent war wirklich jahrelang, jahrzehntelang eine wichtige Rebsorte in der Pfalz und ist jetzt so ein bisschen, wenn ich 100% von ihm überzeugt ist, der hat ihn auch, der rodet die Stöcke. St. Laurent ist ähnlich wie der Spätburgunder von der Charakteristik, ist eigentlich gehört zu den Burgunder-Sorten, ist auch ein sehr, oftmals ein sehr samtig, eleganter Rotwein, wie auch mit einer intensiven Fruchtnote. Der Nachteil beim St. Laurent ist einfach, dass er sehr oftmals seine Erträge sehr schwankend sind. Das heißt, in einem Jahr habt ihr richtig gute Erträge. Im anderen Jahr ein Drittel des Ertrages vom Vorjahr. Also er ist schlecht kalkulierbar. Grundsätzlich zu St. Laurent zu sagen, ist, dass wenn man guten, es gibt sehr, sehr gute, sehr, sehr spannende St. Laurent-Weine, man muss aber auch wirklich Arbeit investieren in Form von Ertragsreduzierung. Also wenn man die Trauben einfach wachsen lässt und dann kommt da meist nichts Gutes bei rum. Weil er durch in den meisten Jahren auch doch oftmals ertragsstärker ist. Und wir stellen das immer fest in den Jahren, die sehr ertragsschwach sind, wo wir wirklich gar nicht ausdünnen müssen, weil einfach nicht wenig Ansatz da war. Da haben sie das richtig coole, spannende Rotwein, wo wir wirklich, da will ich auch sagen, dass das doch cool wäre, den einfach mal reinsortig auf die Flasche zu füllen. Und dann gibt es aber wiederum Jahre, wo der Ertrag extrem hoch ist, wo wir ausdünnen, wo wir viele Trauben wegschneiden, um gute Qualität zu erzielen. Aber wir dann auch gesagt haben, es ist einfach diese schlechte Kalkulierbarkeit. Deswegen füllen wir ihn nicht reinzeitig auf die Flasche, sondern verarbeiten ihn in der Cuvée. Einfach um da von der ein bisschen flexibler zu sein. Und ich finde es auch ein spannender Cuvée-Partner, denn wir haben ja einerseits den St. Laurent hier als Cuvée-Partner und den Merlot, der ist ja die bekanntere Rebsorte, internationale Sorte. Und Merlot ist oft sehr schwer, kräftig, intensiv. Und der leichtere St. Laurent gibt dem Merlot dann wiederum ein bisschen mehr so diese Filigranität, sodass wir hier einen Rotwein im Glas haben, der nicht allzu kräftig sich präsentiert.
Ich bin auch schon ganz gespannt, denn ich habe ihn mir ins Glas gefüllt und der hat schon eine ganz andere Farbe als beispielsweise der Spätburgunder, den wir vor 2 Folgen probiert haben. Der ist deutlich
Exakt, das
kräftiger
ist
in der Farbe.
ja.
Und ja, ich bin gespannt. Ich habe auch noch nicht gerochen. Soll ich mal?
Riech mal.
Ich riech mal. Wir haben ihn auch, also
Ich
anders als
mache
in
das
der
jetzt
letzten
auch.
Folge haben wir auch nichts gekühlt dieses Mal.
Nee, nee. Muss nicht. Wie ihr wisst ja mittlerweile, kann man, muss man aber nicht. Wir sind ja hier immer noch bei einem leichteren Rotwein, aber man muss ihn nicht unbedingt kühlen. Braucht er nicht.
So, Chef, dann leg mal los. Wir haben gerochen. Was riechen wir?
Hier deutlich mehr Würze. Ja, sehr würzige Note in der Nase, die sich auch direkt präsentiert. Aber auch wieder schöne dunkle Früchte, die aber in dem Fall nicht zu vordergründig sind. Diese Würze, die dunkle Frucht kommt doch hauptsächlich von dem St. Laurent. Wir haben noch eine schöne Sauerkirschnote, die auch die Frische mitbringt im Duft. Ein bisschen Pflaume, was noch hervorkommt. Das kommt vom Merlot. Aber diese ganzen Komponenten sehr balanciert, sehr stimmig. Also nicht, es gleicht sich sehr schön aus. Das eine ist nicht stärker vordergründig als das andere.
Und der riecht tatsächlich auch schon eher so, wie ich es von einem Rotwein grundsätzlich erwarte. Ne, der ist so ein bisschen gesetzter, ein bisschen...
Ja, ausdrucksstärker oder intensiver, schwerer. Ja, das... wo man auch mal die Nase im Moment länger ins Glas reinhält, einfach weil das auch, wenn man das Ganze mal ein bisschen zerpflücken will, was habe ich da, diese ganzen verschiedenen Noten, die ich da jetzt herausrieche,
ja? Ja, vielleicht auch ein bisschen Brombeere?
Brombeere, exakt, das, ja.
Ja, nochmal Fleißsternchen für Elli, danke.
Eine Kerbe in den Tisch. Ja,
eine Kerbe. Wer den Podcast hört, weiß, immer wenn ich richtig bin, gibt es eine Kerbe im Tisch. Da gibt es jetzt schon ein paar.
Da gibt es ein paar, auf jeden Fall. Ihr müsst den Tisch auch noch nicht austauschen.
Ich wollte gerade sagen, er sagt ja auch immer nur ja, weil er den Tisch nicht austauschen will. Aber
schauen wir mal.
Aber ich wäre doch mutiger, muss ich sagen. Es kann nur irgendwann so weit kommen, dass wir doch mal den Tisch tauschen müssen.
Ach, ich bin flexibel.
Ja, doch. Also ich habe jetzt wirklich lange dran gerochen, weil es auch einfach viel zu riechen gibt. Und muss sagen, ich bin jetzt wirklich schon fast aufs Schmecken gespannt, also nicht fast, sondern ich bin aufs Schmecken gespannt, denn tatsächlich finde ich, riecht man den Merlot schon raus. Und ich bin gespannt, ob man ihn auch rausschmeckt.
Ich finde, das ist
getrunken, ich habe es genau gehört. Ha!
Ich wollte das überspielen. weil das Spannende ist einfach, dass die sind 50-50 vom Anteil. Also es ist jetzt nicht so, dass der Merlot irgendwie einen höheren Anteil hat, denn St. Laurent niedrig und sind beide 50-50 verschnitten. Und das finde ich dann wiederum das Interessante, dass jetzt im Duft wirklich der Merlot sich stärker präsentiert, dass er dann mehr die Intensität bringt. Was aber dann auch wieder am Grundwein liegt, weil der Merlot im Vergleich zum St. Laurent einfach noch ein Tick schwerer, intensiver war. Und der St. Laurent das Ganze dann im Gesamtbild ein bisschen in Anführungszeichen abflacht, sodass er ein bisschen filigraner sich präsentiert. Aber wir probieren doch jetzt einfach.
Wir probieren mal.
Ich habe ja schon.
Ja, also tatsächlich hatte ich gedacht, dass er voluminöser, schwerer ist. Und bin tatsächlich überrascht, wie fruchtig er dann doch noch daherkommt.
Ja, also mir geht es so, wenn ich den jetzt in den Mund genommen habe, am Anfang war er sehr filigran, sehr dezent. Da hast du erstmal wurde du wirklich, ich sag mal, in Anführungszeichen enttäuscht, weil der Duft ja schon sehr intensiv war und sehr vielversprechend war. Und der erste Eindruck im Mund, habe ich da was, wo ist er denn? So nach dem Motto, du hast ihn gesucht. Wenn du ihn dann runterschluckst oder dann so anfangen hast, ihn zu schlucken, dann hat es auf einmal diese Brombeernote, wie du sie vorhin angesprochen hast, hat sich dann, finde ich, bei mir so explosionsartig geöffnet, präsentiert.
Ja, also wenn du das
genauso?
Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich glaube nur, dass der werte Hörer da jetzt auch wieder eine Wässrigkeit rauslesen könnte, die er gar nicht hat. Also der ist einfach am Anfang sehr zart und kriegt dann nochmal, wenn man runtergeschluckt hat, nochmal extrem viele Aromen, die vorher nicht da waren, was ihn aber vorher nicht geschmacklos macht. Also
nee, das auf keinen Fall. Also das... sollst du nicht rüberkommen.
Genau, deswegen habe ich versucht, das in die richtige Bahn zu lenken, weil ich weiß genau, was du meinst. Also er ist extrem leicht auch zu schlucken und schmeckt einfach nicht so anstrengend und ist dann eher, ja, der ist eher später dann nochmal deutlich spannender als ganz am Anfang.
Ja, das ist es. Also ich finde die Nase, der Nachhall, der Abgang sind ähnlicher und im Geschmack auf der Zunge hast du dann nochmal, ich sag mal, so ein Reset in Anführungszeichen.
Und jetzt, wo ich ihn länger im Mund habe oder besser gesagt länger schon runtergeschluckt habe, wir hatten ja in der Einleitung was drüber erzählt, wie das ist, wenn Weine auf der Zunge bleiben. Also ganz zum Schluss hat er dann doch nochmal die Schattenmorelle ausgepackt, kann ich nochmal sagen.
Das stimmt. Und das ist wieder ganz, finde ich, ganz typisch Merlot.
Ja, also es ist wirklich, also ich habe jetzt noch den Geschmack im Mund einfach nach einer Kirsche. So aus dem Glas. Also eine gute, so eine von Oma eingemachte.
Ja. Genau, nur die.
Ja, die anderen essen wir ja nicht.
Und so ist es. Und ich finde es ein schöner, das ist so bei uns so, wir haben ja beim letzten beiden Podcast vielleicht erwähnt, dass wir sehr viel Spätburgunder Anteil haben und aber trotzdem auch Cabernet Sauvignon Merlot. Und ich habe auch gesagt, dass Cabernet Sauvignon Merlot, dass die, wenn die reinzeitig auf die Flasche kommen, dass die einfach Power brauchen. Die brauchen Intensität, Körper, Gehalt, Volumen. Und die Cuvée hier, die dient quasi so als Einstieg in Anführungszeichen zu den schwereren, kräftigeren Cabernet Merlot Qualitäten.
Ja, so, also ich glaube auch tatsächlich, dass das, also ich glaube, man kann bei eurer, ich sag jetzt einfach mal Range, auch so eine Rotwein-Evolution starten. Also der Weißweintrinker, der sich gerne an den Rotwein herantrauen möchte, kann quasi mal in Podcast-Reihenfolge nachtrinken.
Auf jeden Fall, das ist wirklich so. Ich habe mir ja schon ein paar Gedanken gemacht. Und
du bist der, der sich Gedanken macht.
Einer muss ja. ab und an. Und dachte mir dann, gerade beim Rotwein, wie baust du es am besten auf? Beim Weißwein haben wir es ein bisschen mehr gemischt. Beim Rotwein habe ich mir gedacht, da müssen wir schon ein bisschen mit Plan voran. Aber ich habe, glaube ich, jetzt schon Lust, irgendwie bei einer der nächsten Folgen mal doch auf Merlot zu gehen.
Ja, ich auch, weil ich Merlot auch einfach mag. Warum auch immer. Ich mag ihn.
Ja, und was man halt auch sagen muss, Merlot, die in den letzten Jahren können wir gigantische Qualitäten da auf die Flasche bringen. Einfach das Wetter begünstigt uns. Und deshalb macht das einfach Spaß. Ja.
Ich wollte gerade sagen, und die Cuvée teasert halt auch echt an. Also ich finde, dass man beide Rebsorten tatsächlich auch rausschmecken könnte und das sage ich.
Auf jeden Fall. Also so, mir geht es genauso gut. Ich soll das vielleicht auch können. Aber das ist halt auch das Typische bei Cuvées, noch ein Wort zum Cuvée grundsätzlich. Es ist ja, viele vermuten, ja, tun die Cuvée so ein bisschen ab, so nach dem Motto, das will ich nicht probieren. Da hat ja der Winzer irgendwie den letzten Rest, den er im Keller noch über hatte, den er nicht reinzeitig auf die Flasche füllen wollte, hat er da irgendwie untergeschmuggelt, jubelt mir da was unter, in Anführungszeichen. Was aber gar nicht so ist. Es ist eine Kunst, es ist wirklich eine Herausforderung, eine gute Cuvée zu cuvetieren, zu verschneiden. Das macht man auch nicht an hoppla die hopp. Wir sitzen da auch wirklich am Tisch, haben die einzelnen reinzeitigen Weine vor uns stehen, setzen verschiedene Verhältnisse an, 50-50, 60-70 und so weiter, probieren da hin und her. Lassen das einfach mal über ein paar Tage wirken, probieren am nächsten Tag nach, notieren unsere Favoriten, probieren die wirklich über 2, 3, 4, 5 Tage. Also wir lassen uns dafür auch wirklich viel Zeit, um da eine gute Konstellation zu cuvetieren. Deshalb, es ist schon mit Arbeit verbunden und nochmal nur aus gutem Grundmaterial, also aus gutem Grundwein, nenne ich es mal in Anführungszeichen, kann ich dann auch eine schöne Cuvée machen. Wenn da, selbst wenn da 5% von schlechten Weinen dabei wären, die würde, das würdet ihr herausschmecken und es wäre ja auch den anderen Weinen, den guten Weinen gegenüber sehr schade.
Natürlich, ihr habt ja auch einen Qualitätsanspruch. Das sollte ja
das sowieso,
ganz klar sein.
Das sowieso.
Und ich vergleiche eine Cuvée immer gerne mit einem Gemälde tatsächlich. Es gibt ja viele Gemälde, die einfach aus verschiedenen Materialien gemacht sind. Also beispielsweise eine Kreidezeichnung mit einer Pastellkreide oder so, wird ja auch gerne mal noch mit einem Holzstift nochmal nachgezeichnet an der einen oder anderen Stelle. Auch das braucht eine gute Mischung, dass es am Ende ein schönes Gesamtbild wird.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich, genauso, das ist ein guter Vergleich.
Ja, genauso sehe ich es halt mit der Cuvée. Darfst mich einladen, kein Problem. Zitieren auch.
Das sowieso. Also wenn du Lust hast, wenn du mal Langeweile hast, lass doch gerne eine Zeichnung und Bild erstellen. Ja, aber ich bin da mal
ein bisschen
vorbei, so als Anregung. Du weißt ja, wir haben in unserem ein schönes Bild an der Wand hängen. Und das wird also, auch im Künstler einfach eine Flasche Wein in die Hand gedrückt und so nach dem Motto, mal was
genau. Auf die Leinwand. Also ich kann verbal ganz tolle Bilder malen und dann hört es ganz schnell auf. Also künstlerisch begabt bin ich nun leider gar nicht, aber ja.
Du kannst auch ein zweites Fläschchen Cuvée bekommen, wenn so
eine
Fläche sich seelisch-moralisch drauf einzustellen, aufs Malen und dann das zweite der Kreativität freien Lauf zu lassen. Schon.
Das kommt tatsächlich auf die After-Corona-Liste.
Ja. Du, dann können wir uns auch zusammentreffen und beide uns irgendwie an einen Leinwand verewigen.
Ja, das wäre jetzt mein Plan gewesen. Das hätte ich dann doch gerne gesehen.
Setz das mal auf die To-Do-Liste.
Ich mach das. Ach, guck mal. Und jetzt haben wir es auch wieder geschafft, dass die Uhr wieder schlägt. Ohne die machen wir es sehr ungern. Aber gut, dann würde ich doch sagen, wir haben die Grundzüge der Cuvée. Wir haben den Cuvée Petri im Speziellen probiert. Wir haben einen neuen Punkt auf unserer After-Corona-Liste. Und gibt es jetzt noch irgendwas zum Cuvée Petri, was dir auf der Seele liegt, was du gerne noch erwähnen möchtest?
Ich sage immer bei der Weinprobe, sage ich immer, das ist so für mich der Antipasti-Wein zur Tapas, wenn du verschiedene kleine Speisen hast, trotzdem ein bisschen italienisch oder mediterran angehaucht.
Ja, Tapas.
Einfach die Cuvée dazu.
Also so Spanisch kann ich mir das sehr gut vorstellen. So ein paar Pimientos,
Knobi. Ja, eben Manchego, ein bisschen Schinken, eingelegtes Sachen. Also so eine riesengroße Vielfalt, am liebsten eine riesengroße Vielfalt von verschiedenen Dingen auf dem Tisch stehen haben. Ganz entspannt das genießen und die Cuvée Petri dazu nehmen.
Ja, und jetzt wieder das Corona-Problem. Wo kriege ich jetzt Tapas her? Kannst du dich auch dahingehend mal vorbereiten?
Ich würde sagen, wir haben einen weiteren Punkt auf der To-Do-Liste.
Ja.
Wir machen Tapas.
Da du ja der bist, der sich vorbereitet, ist das jetzt auch soeben dein Job geworden.
Ich weiß nicht, ob ich diese Herausforderung annehmen kann.
Ja, es ist quasi unlösbar. Weil, also ich glaube, also der Cuvée Petri ist mir schon mehr so der gemütliche Wein, zu dem man gerne auch mal eine Kerze auf den Tisch stellen würde, wo dieses Tapas im kleinen Kreis, ne, 3, 4, 5 Leute, aber der ist auch nicht alleine. Der ist deutlich gemütlicher als jetzt so ein Frühburgunder oder ein Spätburgunder, aber der ist noch nicht ganz die Romantik.
Wir sind noch nicht, nee, so weit sind wir noch nicht.
Wir sind noch nicht zweisam.
Da kommt noch was.
Ja. Aber
lass uns überraschen.
Dann würde ich doch trotzdem sagen, wir haben keine Lösung für unser Essensproblem gefunden.
Nee, wir haben die To-Do-Liste erweitert.
Wir haben den Wein besprochen und hören uns.
Beim nächsten Wein.
So ist es. Bis dann.
Bis dann, macht's gut, ciao.